Herzliche Grüße, meine lieben Reich Gottes Geschwister in Berlin. Herzliche Grüße aus Boston. Ich freue mich, dass ich heute mit einer kleinen Predigt zu euch kommen darf. Es ist leider eine Einbahnstraße. Ich spreche zu euch, aber wir sind im Heiligen Geist miteinander verbunden. Ich möchte heute über ein ganz tolles Thema reden, über das Thema Liebe, Liebe im Neuen Testament, Liebe, wie unser Herr, unser Gott es sich für uns wünscht, Liebe, mit der er uns liebt. Im 1. Korinther Kapitel 13, Vers 13, da schreibt der Paulus, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Glaube, Hoffnung und Liebe, am größten ist die Liebe. Warum? Weil die Liebe vergeht nicht, sagt der Paulus. Die Liebe wird für immer bleiben. Der Glaube wird irgendwann mal nicht mehr notwendig sein und die Hoffnung wird erfüllt sein. Aber die Liebe wird nie vergehen. Die Liebe ist das Größte, ist der größte der drei Begriffe. Natürlich gibt es einen engen Zusammenhang, das kann man sich überlegen, zwischen Glaube und Hoffnung und Liebe. Die Hoffnung kommt wahrscheinlich zuerst und erlaubt es, den Glauben zu entwickeln. Der Glaube wird von der Hoffnung genährt. Der Glaube nährt die Liebe. Die Liebe hilft uns mit der Hoffnung. Ich denke, da kann man sich wirklich Gedanken drüber machen. Mache ich jetzt heute nicht. Ich will mich wirklich auf den Begriff der Liebe konzentrieren. Und im Deutschen, in der deutschen Sprache, wie auch in der englischen Sprache, gibt es eigentlich im Wesentlichen einen Begriff der Liebe. Und das ist eben ein Begriff, der für viele Situationen angewendet wird. In anderen Sprachen gibt es mehrere Begriffe für Liebe. Und im Griechischen zum Beispiel gibt es mindestens sieben Begriffe der Liebe. Es gibt den Begriff Eros, den kennt man, das ist die romantische Liebe, wird nicht unbedingt mit Sexualität in Verbindung gebracht, immer, aber es ist eben die gefühlsmäßige romantische Liebe. Ich bin verliebt in meine Freundin, das ist Eros, das ist ein Begriff. Es gibt den Begriff Philia, das ist die freundschaftliche, die Freundesliebe. Der Basti und ich, wir sind tolle Freunde, wir haben eine tolle Freundschaft, das ist Philia, wir gehen durch dick und dünn, das ist die freundschaftliche Liebe. Es gibt dann den Begriff Storge, das ist ein Begriff, der die familiäre Liebe beschreibt, das ist die Liebe der Eltern zu den Kindern, die Mutterliebe für ihr Kind, auch die Liebe der Geschwister untereinander. Und auch die Liebe der Großeltern zu den Enkelkindern. Das ist eine neue Liebe, die wir, Irene und ich, entdeckt haben mit unseren sechs Enkelkindern inzwischen. Das ist eine Storge, das ist eine besondere Liebe. Es gibt den Begriff Ludus, das ist die spielerische Liebe. Ich liebe es zu tanzen, ich liebe es zu laufen. Das ist die Liebe, die mit dem Spielen zu tun hat. Es gibt ein Wort Pragma, das ist eine sehr reife Liebe. Das ist zum Beispiel die Liebe von zwei Ehepartnern, die sich schon sehr lange kennen, die sehr eng miteinander sind, das ist eine gewachsene Liebe, Pragma. Es gibt die Liebe Philautia, das ist eine Selbstliebe. Hoffentlich eine gesunde Selbstliebe, ein gesunder Selbstrespekt, eine Zufriedenheit, wie man ist, wie man mit sich selber einverstanden ist. Klar, kann natürlich übertrieben werden in beide Richtungen, aber Philautia ist die Selbstliebe. Und wenn wir dann den Begriff Liebe hören, sind wir natürlich sehr von unserer Gesellschaft, von der Gesellschaft, in der wir leben, beeinflusst. Und wie es eben mit so vielen Begriffen in der Bibel ist, wir müssen uns immer ganz bewusst machen, was meint denn das Wort Gottes mit dem Begriff, wenn wir es lesen. Und es gibt im Neuen Testament, da kommen drei Begriffe vor, aber vor allem der eine Begriff Agape wird im Neuen Testament sehr viel benutzt. Und zwar ist Agape auch ein klassischer griechischer Begriff für Liebe. Das ist eine selbstlose Liebe. Aber dieser Begriff wird im Neuen Testament sozusagen neu definiert oder erhält neue Dimensionen. Und wenn man Wortstudien macht im Neuen Testament, muss man immer wieder mal aufpassen, dass man nicht einfach das Wörterbuch aufschlägt und dann den Begriff nimmt, der einem am besten gefällt. Man muss sich immer überlegen, was ist denn da für ein Zusammenhang, was ist der Kontext, in dem der Begriff benutzt wird. Und der Kontext be beschreibt und definiert den Begriff mehr als alles andere. Und es wird sehr viel Unheil angerichtet, wird sehr viel Unsinn angerichtet mit Wortstudien, die eben nicht den Kontext beachten. Und mit dem Begriff Agape muss man besonders vorsichtig sein, weil das Neue Testament benutzt den sehr vielfältig und es ist ein sehr reicher, ein sehr tiefer Begriff. Und den wollen wir uns heute etwas anschauen. Ich will wirklich ich habe zwei Hauptpunkte in meiner Predigt. Der erste ist die Beantwortung von zwei Fragen. Das ist die erste Frage: Was ist Agape? Agape Liebe. Was ist das für eine Liebe? Wie kann man die beschreiben? Und ich kann das nur ansatzhalber machen, weil es ist ein unglaublich reicher Begriff. Und die zweite Frage dann eben, wie kann ich in meiner Agape-Liebe wachsen? Wenn ihr euch mal im 1. Thessalonicher im Kapitel 1 in eurem Bibel aufschlagt, da seht ihr die grundsätzliche Definition von Agape. Und zwar schauen wir uns schnell zwei Stellen an. Im Vers 1, da steht, Entschuldigung, im Vers 4 von Kapitel 1, 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 4, der Paulus schreibt: Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Da wird Agape benutzt als die Liebe von Gott für seine Kinder. Das ist die erste grundsätzliche Definition von Agape, die Liebe des himmlischen Vaters für seine Kinder. Und dann im Kapitel 4, Vers 9 und 10, da schreibt der Paulus, dass euer Verhalten untereinander von Liebe bestimmt sein soll, brauchen wir euch nicht zu schreiben. Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. Und das befolgt ihr ja auch gegenüber allen Geschwistern in ganz Mazedonien. Trotzdem möchten wir euch eindringlich bitten, Geschwister, lasst eure Liebe zueinander noch stärker werden. Das heißt, da kommt der zweite grundsätzliche Aspekt von Agape zum Tragen, eben die Liebe der Geschwister, der Kinder Gottes, der Jünger Jesu füreinander. Und man sieht es auch, wie der Paulus das da schon schreibt. Da kann man drin wachsen. Man hat das nicht. Man hat nicht Agape-Liebe oder hat sie nicht, sondern man hat sie vielleicht nur zu einem kleinen Grad oder man hat sehr viel davon. Man kann darin wachsen. Und darüber wollen wir reden heute. Jesus und die Autoren des Neuen Testaments haben den Begriff Agape wirklich definiert. Das heißt, was man eigentlich machen muss, man muss sich das ganze Neue Testament anschauen, wo der Begriff Agape benutzt wird. Und daran kann man dann sehen, wie dieses Wort, wie dieser Begriff wirklich gemeint ist. Und es ist ein ganz reiches Wort, ein ganz tiefes Wort. Und wenn wir anfangen mit Jesus, was hat denn Jesus über Agape-Liebe gelehrt? Und dann kann man sagen, Jesus hat zwei Gebote aus dem Alten Testament übernommen, was Agape anbetrifft, und hat dann ein drittes hinzugefügt. Lass uns das mal kurz anschauen. Die beiden wichtigsten Gebote im Lukas Kapitel 10, 25 bis 37, da steht die Parabel oder die Geschichte des barmherzigen Samariters. Und im Vers 27 steht, dass Jesus zu der Frage, was heißt es denn, was ist das wichtigste Gebot? Da sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Das heißt, Jesus nimmt aus dem Alten Testament, er zitiert das Alte Testament und nimmt zwei Liebesgebote raus. Die stehen in den anderen, in den anderen Evangelien auch. Das steht in Matthäus Kapitel 22, Vers 34. Auf die Frage, was ist denn das wichtigste Gebot? Was ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Da sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Und dann sagt Jesus, ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Das heißt, Jesus sagt, es gibt zwei Gebote, die wichtigsten. Und alle anderen Gebote hängen darunter oder sind dem untergeordnet. Du sollst Gott lieben mit ganzem Herzen und du sollst deinen Mitmenschen lieben, wie du dich selbst liebst. Das ist Agape. Das Wort hier, das Jesus benutzt, ist die Agape-Liebe. Es ist die Liebe zu Gott und es ist die Liebe für meinen Mitmenschen. Und das ist natürlich die Liebe, die ich für Gott habe, in meiner Antwort zu Gottes Liebe für mich. Und Jesus etabliert eine Verbindung zwischen den beiden Geboten, die hängen für Jesus total zusammen. Man kann nicht sagen, ich liebe Gott, aber ansonsten liebe ich niemand. Du kannst Gott nicht lieben, ohne dass du auch deine Mitmenschen liebst. Du kannst deine Mitmenschen nicht lieben, wenn du Gott nicht liebst. Du kannst deine Mitmenschen nicht so lieben, nicht mit der Agape-Liebe lieben, wenn du Gott nicht mit der Agape-Liebe liebst. Das sind die beiden Liebesgebote, die Jesus als grundsätzliche Agape-Gebote etabliert hat. Und dann später hat Jesus dann noch ein drittes Gebot hinzugefügt, im Johannes 13, Vers 34 und 35. Und natürlich kennen wir das alles, wir wissen das, aber es ist wirklich wichtig, sich das nochmal vor Augen zu halten, wie auch diese Beschreibungen von Agape zusammenhängen. Im Johannes 13, Vers 34, da steht, Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus sagt zu den Jüngern, ein neues Gebot gebe ich euch. Ihr sollt einander so lieben, wie ich euch liebe. Das Neue ist nicht mehr, das Neue ist, wie Jesus uns liebt, sollen wir einander lieben. Es ist nicht mehr, dass ich meinen Bruder oder meine Schwester so liebe, wie ich mich selbst liebe. Jesus hebt das auf eine neue Stufe an. Er sagt, liebt einander, wie ich euch liebe, wie ich euch geliebt habe. Natürlich unglaublich herausfordernd. Schon die Idee, dass ich meinen Mitmenschen so lieben soll wie mich selbst, finde ich unvorstellbar zu einem gewissen Grade. Die Idee, das ist mehr als eine Idee, dass ich meinen Bruder, meine Schwester so lieben soll, wie Jesus mich geliebt hat. ist natürlich unglaublich herausfordernd, ist auch unglaublich inspirierend. Und dann sagt Jesus noch, wenn ihr das macht, wenn ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, dann und daran werden die Menschen sehen, dass ihr meine Jünger seid. Und das ist für mich extrem wichtig, weil als ich mich damit auseinandergesetzt habe, ob ich Christ werden will oder nicht, als ich die Bibel studiert habe, war ich in einem Bibelgesprächskreis. Und die Liebe der Geschwister untereinander, füreinander damals, das hat mich fasziniert. Das hat mich wirklich zum Teil irritiert, weil ich konnte es nicht richtig erklären. Ich habe dem Ganzen nicht richtig getraut. Und letztendlich hat es mir geholfen, wirklich mich ernsthaft mit der Bibel auseinanderzusetzen und dann letztendlich ein Nachfolger, ein Jünger Jesu zu werden. Also das ist eine extrem wichtige Stelle für mich persönlich und ich denke, sie sollte für uns alle extrem wichtig sein, weil eben Jesus es so gesagt hat, wie er es da sagt. Wenn man sich jetzt nur mal überlegt, wo denn jetzt diese Liebe herkommt, dann kann man zum 1. Johannes Kapitel 4 gehen. Schlag da nochmal auf. Da ist nochmal eine Verbindung gemacht zwischen der Liebe Gottes für uns und der Liebe, die wir füreinander haben sollen. Im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 7 bis 12. Wollen wir das zusammen lesen hier? Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns liebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Und das Wort Liebe ist hier Agape, 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 Agape. Es ist immer das Wort Agape, Liebe. Das ist die Agape, Liebe. Das ist die Agape, Liebe, die ich in meinem Herzen haben kann, dadurch, dass ich mir klar mache, dass ich verstehe, dass ich begreife, dass Gott mich mit dieser Agape, Liebe liebt. Und diese Agape, Liebe, das ist die neutestamentalische Liebe, wenn man so will, diese Liebe, die muss gelernt werden. In dieser Liebe kann ich wachsen. In dieser Liebe kann ich mehr und mehr mich einleben, mich zurechtfinden. Und natürlich hat diese Liebe vielfältige Dimensionen. Wie ich schon gesagt habe, es ist eine sehr, sehr reiche Liebe. Man kann sich das ein bisschen wie eine wunderschöne Blume vorstellen. Man sieht eine wunderschöne bunte Blume. Wenn man die Blume dann genau anschaut, dann sieht man die verschiedenen Blütenblätter, von denen jedes wunderschön ist und jedes zu dem Wert, zu der Schönheit der ganzen Blume beiträgt. Das ist vielleicht ein kleines Bild für die vielen Dimensionen, die Vielfältigkeit der Agape-Liebe. Lass uns einige dieser Agape-Blütenblätter anschauen. Lass uns einige der Dimensionen der Agape-Liebe anschauen. Das ist mit Sicherheit keine vollständige Liste, aber es gibt uns ein Gefühl, was Agape-Liebe ist. Agape-Liebe, es ist, jemand hat gesagt, eine unmögliche Möglichkeit. Eine unmögliche Möglichkeit. Es fühlt sich unmöglich an und doch ist es möglich, mit der Liebe zu lieben. Agape-Liebe ist eine gehorsame Liebe, eine Liebe, die auf dem Gehorsam zu Jesus aufbaut. Im Johannes 14, Vers 15 steht, Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Im Vers 21 sagte Jesus, wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Die Agape-Liebe ist uneigennützig und selbstlos. Das ist ganz wichtig. Die romantische Liebe ist eine Reaktion darauf, dass mir die Person gefällt, dass mir die Person vielleicht auch eine Liebe entgegenbringt. Die Agape-Liebe, die ist uneigennützig und selbstlos. Die hat nichts damit zu tun, wie sich diese Person mir gegenüber verhält. Die hat nichts damit zu tun, wie ich zu dieser Person stehe. Agape-Liebe ist nicht ein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Statt ich kann Waldo nicht leiden oder ich verstehe mich mit Waldo nicht, sagt jetzt mein Bruder, ich will Waldur agapen. Ich will Waldur mit der Agape-Liebe lernen. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass Agape-Liebe, die definiert, sie bestimmt meinen Charakter. Wenn ich mit Agape-Liebe lieben will, dann geht das nur, wenn sich mein Charakter entsprechend ändert, sodass ich das kann. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Agape-Liebe ist eine aktive, eine gebende Liebe. Agape ist geduldig, freundlich, sanftmütig, verzeihend, beschützend, hoffnungsvoll, vertrauensvoll. Könnt ihr mal nachlesen im 1. Korinther 13, Vers 1 bis 13. Da hat der Paulus eine ganz lange Liste von Attributen von Agape, die positiv und negativ. Sie beschreiben, was Agape ist und was Agape nicht ist. Da kann man, und da möchte ich euch ermutigen, euch mal hinzusetzen und einfach diese 13 Verse sorgfältig durchzulesen und darüber zu meditieren und nachzudenken. Man kann sagen, Agape freut sich darüber, dass es den Geliebten, den man liebt oder die man liebt, dass es diese Person gibt. Das ist eine ganz grundsätzliche, einfach eine Freude, dass es diese Person gibt. Agape ist eine loyale, eine verlässliche Liebe. Das sind einige dieser Agape-Blütenblätter, die dazu beitragen, zu dem reifen Begriff der Agape. Und ein Jünger Jesu ist einer, der mit Agape liebt. Das ist die Definition, die Jesus gegeben hat. Und die Frage ist eben, bin ich ein Akapist? Bin ich einer, der mit Agape liebt? Und das ist natürlich eine Herausforderung. Die größten Hindernisse für mich persönlich sind einerseits meine Selbstsucht, andererseits mein Stolz. Selbstsucht und Stolz sind für mich die größten Hindernisse, mit dieser Agape-Liebe zu leben und zudem gerade, wie ich in der Lage bin, weniger und weniger selbstsüchtig zu sein und mehr demütig zu sein, gelingt es mir, wird es mir möglich sein, in meiner Agape-Liebe zu wachsen. Und einerseits ist es eine riesige Herausforderung, andererseits finde ich es unglaublich inspirierend. Ich denke, ich habe gelernt, in meinen 30 plus Jahren als Jünger Jesu mehr und mehr mit Agape zu lieben, aber ich habe auch noch einen langen Weg zu gehen, wirklich voller diese Liebe zu lernen und in dieser Liebe zu wachsen. Und eine Sache, die man eben auch dann wirklich erleben darf und erleben muss, ist, dass wenn man mit Agape Liebe liebt, das bringt eine ganz tiefe Freude mit sich. Das ist ein Resultat, das die Agape-Liebe mit sich bringt. Und da kann man auch ein Bibelstudium einfach darüber machen, über die Verbindung zwischen Agape-Liebe und Freude. Das lassen wir jetzt beiseite. Ich will jetzt wirklich noch ein paar Minuten damit verbringen, darüber zu reden, wie wir in der Agape-Liebe wachsen können. Und das Wichtigste, die grundsätzliche wichtige Tatsache ist eben, dass die Quelle meiner Agape ist Gottes Agape für mich. Zu dem gerade, wie ich Gottes Liebe für mich verstehe, werde ich in der Lage sein, mit Agape-Liebe zu lieben. Wenn ihr im 2. Korinther Kapitel 5 mal nachlest, da gibt es zwei wunderschöne Sätze. Da hat der Paulus geschrieben, 2. Korinther 5, Vers 14 und 15. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Christus hat sein Leben für uns geopfert, deshalb sind wir gezwungen, wir fühlen uns gezwungen, wir können gar nicht anders, als unser Leben im Sinne von Jesus zu leben. Als unser Leben im Sinne von Jesus zu opfern. Paulus sagt, wir sind gezwungen. Die Liebe Jesus zwingt uns, sie treibt uns an, so zu leben. Mit Agape zu lieben heißt eben auch, wie Jesus zu sterben. Und ich kann einen anderen Menschen mit Agape lieben, nur zu dem Grad, wie ich eben die Agape-Liebe Jesus für mich verstehe. Und da gibt es zum Beispiel, da gibt es das Beispiel von der Sünderin, die vor Jesus kam, wo Jesus mit dem Pharisäer und der Sünderin zusammen ist, im Lukas 7, Vers 36 bis 50. Und die Sünderin, die drückt Jesus ihre Agape-Liebe aus mit Tränen und mit vielen Emotionen. Und Jesus sagt zum Pharisäer, ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe, viel Agape erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Wem wenig vergeben wird, der hat wenig Agape. Das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, dass meine Agape ist eine direkte Funktion davon, wie ich Gottes Liebe für mich verstehe. Und jetzt eben die Frage, wie wachse ich in der Agape-Liebe? Und dann ist der zweite Punkt eben der, dass ich mir klar werden muss, ich muss ein Agapist werden. Es dreht sich nicht darum, irgendwelche Liebestaten zuallererst zu begehen, zu tun, sondern es dreht sich darum, jemand zu werden, der von dieser Liebe erfüllt ist. Und letztendlich ist diese Liebe eine Frucht des Heiligen Geistes. Im Galater 5, Vers 22 steht, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Es steht ganz am Anfang der Früchte des Heiligen Geistes. Das heißt, der Heilige Geist legt sozusagen eine Agape-Grundlage, etabliert in mir die Fähigkeit, mit Agape zu leben. Und die Frage ist natürlich, lasse ich mein Leben vom Heiligen Geist wirklich bestimmen? Lasse ich, wie der Paulus im Vers 25 vom Galater 5, Kapitel 5 schreibt, lasse ich den Heiligen Geist auf Schritt und Tritt mein Leben bestimmen. Oder im 1. Thessalonicher 5, 19 schreibt der Paulus, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Und ich muss mir natürlich die Frage stellen, was lege ich dem Heiligen Geist in den Weg? Und das ist für jeden von uns vielleicht etwas unterschiedlich, obwohl da sind sehr viele Ähnlichkeiten. Unreines Denken ist ein Stolperstein, das liegt dem Heiligen Geist im Weg. Wenn ich Pornografie auf dem Internet mir anschaue, dann darf ich mich nicht wundern, wenn der Heilige Geist nicht zu mir sprechen kann. Mein Kopf ist voll von unreinen Gedanken. Wenn ich selbstsüchtige Ambitionen habe durch meinen Beruf, wenn das zu wichtig ist für mich, dann kann ich den Heiligen Geist eben in mir nicht wirken lassen. Ich bin nicht auf Schritt und Tritt vom Heiligen Geist bestimmt, wenn ich mich durch meine selbstsüchtigen Ambitionen treiben lasse. Wenn ich meine Wut Ausbrüche, wenn ich meine Wutanfälle nicht unter Kontrolle bringe, wenn meine Wut, was für mich für einen langen Zeitraum der Fall war, wenn meine Wutausbrüche mein Leben bestimmt, dann kann ich eben nicht den Heiligen Geist hören. Es geht nicht, und man muss sich das überlegen, was ist im Weg in deinem Leben, das den Heiligen Geist hindert, zu dir zu sprechen. Du hast den Heiligen Geist, ich rede jetzt natürlich über uns Geschwister, über Jünger Jesu, Jünger, die getauft sind, Jünger, die eine Entscheidung getroffen haben, für Jesus zu leben, dann haben wir den Heiligen Geist, der lebt in uns, aber der kann ganz schweigsam sein und der kann ganz ineffektiv sein, wenn wir ihn nicht zu uns reden lassen. Und wenn wir lernen wollen, Agapisten zu werden, wenn wir lernen wollen, mit Agape-Liebe zu lieben, dann müssen wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen. Die Agape-Liebe ist nicht Action. Sie besteht nicht aus Taten. Auch nicht aus Taten, die mit einer bestimmten Absicht ausgeführt werden, sondern es dreht sich hier um die Quelle dieser Taten. Es ist eine Einstellung, aus der sich ein gewisses Verhalten entwickelt. Und es ist eine radikale Transformation, die in meiner Persönlichkeit, die in meinem Charakter stattfinden muss, um eben dieser Agape-Mensch zu werden. Agape ist eine holistische Liebe, die man nicht je nach Situation oder Person ein- und ausschalten kann. Es ist eine Lebenshaltung. Paulus verstand den Trugschluss von jemandem, der sagt, ich kann diesen oder jenen Menschen einfach nicht lieben und deshalb aufhört zu lieben. Paulus wusste, dass solch ein Denken sich auf der falschen Ebene abspielt. Es dreht sich nicht um den Versuch, einen bestimmten Menschen zu lieben, sondern um die Anstrengung, eine Person zu werden, die diesen Menschen lieben kann. Nur so kann diese anspruchsvolle Liebe, Agape-Liebe, eine Realität in Denken und Praxis werden. Im Epheser Kapitel 5, Vers 1 und 2, da schreibt der Paulus, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Ihr seid doch seine Agape-Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe, von der Agape bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Wir sind aufgefordert, so zu lieben, wie Gott geliebt hat. Und wir können nicht oft genug sagen, dass eben Agape-Liebe besteht nicht aus Wunschdenken oder frohen Gefühlen. Wunschdenken und Gefühle besitzen eine andersartige Natur als Agape. Wenn wir dies nicht klar begreifen, dann bleiben wir hilflos darin, diese Liebe zu geben oder auch zu erfahren. Wünsche und Gefühle fallen in den Bereich der Impulse, nicht der Wahl. Sie suchen ihre Befriedigung, nicht das Bessere oder das Beste. Agape ist ein Zustand des Willens, der in allen Dimensionen der menschlichen Persönlichkeit eingebettet ist. Es geht nicht darum, sich dazu entscheiden, etwas zu tun, sondern etwas zu sein. Wie können wir jetzt das werden? Wie können wir Agapisten werden? Wie können wir Menschen, Brüder und Schwestern werden, die mit Agape-Liebe lieben? Und da möchte ich nochmal zu einem Text von Jesus im Johannes gehen, im Johannes Kapitel 15, Vers 9 bis 17. Da beschreibt Jesus, was wir machen können, wie wir leben können, um eben mit der Agape-Liebe zu leben. In Vers 9, Kapitel 15 steht, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleiben. Bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Hier ist wieder die Beziehung zur Freude. Liebt einander, Vers 12, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Wie sieht das praktisch aus? Wie bleibe ich in der Liebe Jesus? Und was Jesus hier benutzt in den ersten Versen, die wir jetzt nicht gelesen haben, in den Versen 1 bis 8, er schreibt von dem Weinstock und der Rebe. Er benutzt das Bild des Weinstocks und der Rebe. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Die Reben können Frucht tragen, wenn sie mit dem Weinstock in Verbindung bleiben. Wenn sie nicht mehr in Verbindung sind mit dem Weinstock, dann können sie keine Frucht tragen. Und deshalb sagt er, wenn ihr mit Agape-Liebe, das ist die Frucht ist die Liebe, wenn ihr mit der Agape-Liebe leben wollt, dann müsst ihr in mir bleiben, ihr müsst mit dem Weinstock verbunden bleiben. Diese enge Union des Jüngers Jesu, ist eben das Ziel, der Agape-Entwicklung. Und das sind eben die Dinge, die wir tun können und die wir tun müssen, um mit Jesus in Verbindung zu bleiben. Das heißt, dass wir Zeit mit Gott verbringen, dass wir Zeit mit Jesus verbringen. Man kann nur in Jesus bleiben, wenn man wirklich Zeit mit ihm verbringt, wenn man mit ihm spricht, wenn man ihm zuhört. Zu lernen, in Jesus oder in Gottes Gegenwart zu leben und deshalb immer wieder aufs Neue von dieser Liebe Gottes erfüllt zu werden. Darüber nachzudenken, wie Gott uns liebt, dafür zu beten, mit Gott darüber zu sprechen und dann ruhig zu sein, still zu sein, Gott zu hören, darüber zu meditieren, vielleicht in einem Tagebuch aufzuschreiben, was man gehört hat, was Gott uns sagen will, unsere Einsichten, was hält mich davon ab, mehr Agape, Liebe zu lernen? Was hilft mir? Was habe ich gesehen in Geschwistern, die mit der Agape Liebe lieben? Zeit im Gebet, Zeit in der Meditation, Zeit im Lesen von Gottes Wort. Das sind alles Dinge, die es uns helfen, mit Jesus als Reben mit dem Weinstock in Verbindung zu bleiben, so zu denken, wie Jesus denkt und es mehr und mehr zu lernen. Und natürlich, wie wir es schon gesagt haben, gehorsam zu sein, die Gebote Jesus sorgfältig und ganz bewusst und konsequent zu beachten und zu leben. Dann bleiben wir verbunden mit Jesus. Und wenn wir mit Jesus und in seiner Liebe bleiben, dann werden wir mehr und mehr die Menschen werden, die eben mit der Agape Liebe lieben. Im 1. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 12 schreibt der Paulus: Euch aber lasse der Herr wachsen und reich werden in der Agape-Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch lieben, damit eure Herzen gestärkt werden und ihr ohne Tadel seid, geheiligt vor Gott, unserem Vater, bei der Ankunft Jesu, unseres Herrn, mit allen seinen Heiligen. Amen. Und wir kommen jetzt zum Abendmahl. Und es gibt kein besseres Thema als Agape-Liebe, das man mit ins Abendmahl einbringen kann. Und wenn ihr vielleicht nochmal im Lukas-Aufschlag, Kapitel 22, Vers 39, es ist die letzte Nacht am Ölberg, Jesus' letzte Nacht, bevor er ans Kreuz geht. Und Im Vers 39, da steht, dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt kniete er nieder und betete. Vater, wenn du willst, dass dieser bittere Kelch an mir, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie von Kummer eingeschlafen. Waren sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen, sagte er zu ihnen. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Welche Versuchung? Welche Versuchung haben sich die Jünger ausgesetzt gefühlt? Welcher Versuchung war Jesus ausgesetzt, als er in dieser unglaublich intensiven und schwierigen Zeit gebetet hat. Es ist die Versuchung, nicht mit Agape-Liebe zu lieben. Es ist die Versuchung, nicht sein Leben aufzugeben für seine Geschwister. Es ist die Versuchung, sein Leben nicht in Erfüllung von Gottes Ruf zu leben. Lass uns beten, immer wieder beten, dass wir dieser Versuchung widerstehen und dass wir lernen, mehr und mehr mit Agape zu lieben. Lass uns beten. Vater, wir kommen zu dir und wir danken dir, dass du uns liebst mit einer Liebe, wo es uns einfach schwerfällt, sie richtig zu verstehen. Und doch haben wir ein Gefühl und haben wir ein gewisses Verständnis, das uns unglaublich inspiriert, ja überwältigt, Vater. Wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn Jesus gebeten hast, für uns ans Kreuz zu gehen. Und wir danken dir für Jesus, dass er der Versuchung nicht nachgegeben hat, die Agape-Liebe aufzugeben. Und dass er erfüllt mit Liebe für uns gestorben ist. Und Vater, wenn wir jetzt das Brot brechen und den Saft oder den Wein trinken, dann wollen wir an Jesus denken. Und wir wollen für den Rest unseres Lebens jeden Tag und jedes Mal, wenn wir das Brot wieder brechen und den Wein trinken, daran denken, dass Jesus für uns gestorben ist, sodass wir auch wie er sterben können und ein echtes Leben voll von Liebe leben können. Wir preisen dich, Vater, und wir lieben dich mit unserer Agape-Liebe. In Jesus' Namen. Amen.